Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Stalking ist heute unser Thema im Gespräch mit Sandra Zegler. Sie hat viele Jahre in Berlin als Kriminalkommissarin gearbeitet, hat die Beratungsstelle SOS Stalking gegründet, sich in der Berliner CDU engagiert und unterstützt heute als Coach Frauen dabei, Verantwortung zu übernehmen. New Female Leadership heißt ihr aktuelles Buch. Wir erreichen Sandra Zegler an ihrem aktuellen Wohnort auf Zypern. Eigentlich wollten wir eine Internetverbindung aufbauen. Das hat nicht funktioniert, darum per Telefon verbunden. Ich grüße Sie, Frau Zegler.
Schönen guten Morgen.
Sind Sie eine Aussteigerin?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, vor allem zum Einstieg. Also ich würde mal sagen, ja und nein. Zum einen habe ich mich natürlich jetzt für ein ganz komplett neues Leben und auch wirklich so ein ganz neues Umfeld entschieden. Und auf der anderen Seite bin ich aber natürlich weiterhin ganz tief verwurzelt mit allem, wo ich herkomme.
Also eher eine Umsteigerin, könnte man vielleicht sagen.
Ja, ganz genau.
Als Autorin können Sie überall auf der Welt arbeiten, aber als Coach, machen Sie das ausschließlich online oder reisen Sie hin und her?
Als Coach ist es genauso möglich. Also online geht heutzutage ja quasi alles. Und immer dann, wenn es eben auch mal dran ist, wirklich auch sich vor Ort in echt, in live und Farbe zu treffen, dann mache ich das natürlich auch. Also ich kombiniere das alles so miteinander, wie es am besten ist.
Sandra Zeglers Erfahrungsspektrum ist sehr breit. Kriminalkommissarin, AD, Stalking-Expertin, Female Leadership Coach. 8 Jahre lang hat sie sich in der Beratungsagentur SOS Stalking engagiert. 2015 gegründet, weil sie realisiert hat, dass sie in ihrer früheren Tätigkeit als Kriminalkommissarin in Berlin den Opfern nicht genug helfen konnte. Frau Zegler, fangen wir ganz grundsätzlich an. Wann spricht man von Stalking?
Oh ja, das ist die Frage aller Fragen. Also von Stalking sprechen wir im Grundsatz erstmal, wenn eine Person eine andere permanent kontaktiert und in deren Leben einfach ständig präsent ist und eben auch Grenzen überschreitet, obwohl das ganz offensichtlich nicht gewünscht ist. Und im Bereich Stalking sprechen wir ja sehr häufig dann davon, dass da auch sehr in Anführungszeichen kreative Methoden genutzt werden, die also ganz viel mit Manipulation zu tun haben und die vor allem auch einen wirklich echten Schaden im Leben der Betroffenen hinterlassen. Und ja, der Übergang ist fließend, das liegt alles so ein bisschen im Graubereich, wo es anfängt, aber das im Groben ist Stalking.
Also dieses Beobachten, Briefe oder elektronische Nachrichten verschicken, die sagen, ich beobachte dich, alles wissen wollen, aber ja eben auch Drohungen bis hin zum Mord.
Tatsächlich. Also als ich damals noch bei der Kripo Ermittlungen geführt habe, hatte ich ja besonders überwiegend mit sehr schweren Gewaltdelikten zu tun. Das heißt, ich habe mich erstmal wirklich aus dieser Perspektive dem Thema genähert. Und da war es ja so, dass ich häufig in Sachen häuslicher Gewalt ermittelt habe. Da spielten sexuelle Übergriffe eine massive Rolle, psychische Gewalt, aber vor allem eben auch wirklich langanhaltende körperliche Gewalt, die in einer Gewaltspirale irgendwann tatsächlich sogar zu einer Tötung oder versuchten Tötung geführt haben. Und meine Aufgabe als Ermittlerin war dann natürlich immer dann am Ende dieses gesamten Prozesses, wenn dann wirklich das Äußerste passiert ist, was wir uns so vorstellen können, dann in die Ermittlungen einzusteigen und natürlich die Wahrheit rauszufinden. Mhm. Und wenn da ein versuchtes Tötungsdelikt passiert ist, was wirklich in seiner Grausamkeit einfach nicht zu übertreffen war, jedes einzelne davon, dann habe ich mir als Ermittlerin natürlich die Frage gestellt, wie kam es dazu? Wie konnte das passieren? Wie konnte das von der Täter-Opfer-Interaktion, also den ganzen kriminalpsychologischen Hintergründen dazu kommen? Und was genau hat der Täter eigentlich gemacht? Und wie konnte das zu dieser Eskalation kommen? Und da ist mir natürlich sehr oft dann aufgefallen, Moment mal, das war jetzt hier nicht einfach nur ein Tötungsdelikt oder ein versuchtes Tötungsdelikt, sondern da hat es vorher eine Entwicklung gegeben. Und die hatte vor allem nach einer Gewaltbeziehung mit einer Trennung zu tun. Und in dieser Trennung hat der Täter massiv gestalkt. Mhm. Das heißt, er hat ausgespäht, er hat Informationen zugänglich gemacht, die er eigentlich gar nicht haben durfte. Er hat kontrolliert, er hat manipuliert, er hat wirklich systematisch verfolgt, gejagt und sie am Ende dann getötet oder halb getötet. Und das, ja.
Also Stalking ist sehr häufig eine Form von Partnerschaftsgewalt. Es ist nicht unbedingt der unheimliche Unbekannte, der einem nachstellt, sondern in vielen Fällen eine einst sehr vertraute Person.
Ja.
Sind Beziehungskonflikte und Trennungen der häufigste Grund für Stalking? Und was gibt's noch für Gründe?
Tatsächlich ja. Also rein statistisch gesehen wissen wir, dass rund 80% aller Stalking-Fälle, vor allem auch die, die natürlich am Ende in schwerer Gewalt enden, wirklich den Hintergrund der Partnerschaftsgewalt haben. Das heißt, es hat eine Gewaltbeziehung gegeben oder mindestens eine Trennung und spätestens seit der Trennung gibt es Gewalt und Drohungen und sowas alles. Das ist also der häufigste Grund und das ist tatsächlich auch der gefährlichste Grund, weil hier sehr starke Emotionen im Spiel sind. Wenn irgendwann mal Liebesgefühle im Spiel waren, das sind ja die stärksten Emotionen, die wir Menschen empfinden können. Und wenn sich Eifersucht und Verlustgefühle dazu paaren, dann macht das eine ganz explosive Mischung, die kriminalpsychologisch hochgefährlich ist. Und deswegen ist das ganz offensichtlich auch der häufigste Grund für Stalking und später dann auch schwere Gewalt. Es gibt aber auch andere Gründe. Und das sind dann so Gründe wie vielleicht innerhalb der Familie, Mutter, Tochter, Schwester, Bruder. Es gibt das natürlich auch im Arbeitskontext. Das ist tatsächlich auch ein Bereich, der bisher noch gar nicht so groß im öffentlichen Bewusstsein ist, dass auch da natürlich die Kassiererin an der Kasse, da kann es ja auch jemanden geben, der sich in sie verliebt und dann permanent bei ihr vor der Tür steht oder an der Kasse steht. Genauso natürlich in allen anderen Kontexten im Büro. Und so weiter. Also es gibt eigentlich alle Spielarten. Im Bereich Stalking gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt, kann man sagen.
Bevor wir darüber reden, was man tun kann im Positiven, also damit das auch zu bewältigen und sich richtig zu verhalten, möchte ich gern wissen, was die größten Fehler sind, die man machen kann, wenn man gestalkt wird.
Ja, die größten Fehler, die aber wirklich niemandem anzulasten sind, wenn man sowas zum allerersten Mal erlebt, ist tatsächlich, sich in diese ganzen Manipulationen reinziehen zu lassen. Das bedeutet, also die Täter kriegen das sehr, sehr gut hin, Schuldverstrickungen herzustellen. Dass die Betroffenen das Gefühl haben, sie müssen sich nochmal und nochmal und nochmal rechtfertigen und erklären und so weiter, weil der Täter eben immer alles falsch versteht. Und darüber kann dann wirklich eine sehr starke Ambivalenz auch entstehen. Die geht meistens von den Tätern aus, aber die Betroffenen haben dann eben das Gefühl, ich muss ihm noch mal was erklären oder ich muss ihm irgendwie helfen, weil offensichtlich habe ich ihm ja ganz großen Schmerz zugefügt und sind dann weniger bei sich selbst und ihren eigenen Grenzen, sondern wirklich mehr auch beim Täter. Und wenn dann kein konsequentes Handeln vorliegt, dann haben wir Schwierigkeiten. Also ambivalentes Verhalten, also heute den Kontakt abbrechen, morgen dann doch wieder sich auf eine Aussprache einlassen, das ist absolutes Gift für Stalking-Fälle. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist natürlich auch, sich das überhaupt nicht bewusst zu machen, sondern in den Schuldgefühlen stecken zu bleiben und das Gefühl zu haben, ja, ich bin ja eh schuld, ich habe ja eh alles falsch gemacht. Und sich gar nicht bewusst zu machen, im Moment mal, dass ich hier Schuld empfinde, heißt, es ist hier keine gesunde Beziehung, das ist kein normales Konfliktverhalten mehr, wo wir was klären, sondern hier geht es um was anderes. Hier macht mich eigentlich jemand systematisch kaputt, in meiner Seele und in meinem echten Leben.
Sie haben einen Stalking-Fall in Ihrer Familie erlebt. Was können Sie uns davon erzählen?
Ja, Tatsache. Also das war einer der Fälle, der mir selbst erst sehr, sehr spät überhaupt bekannt geworden ist. Nämlich genau so, wie es dann später auch als Kriminalbeamtin war. Ich kam immer dann, wenn alles zu spät war. Und das wiederum hat dann eben auch zu SOS-Stalking geführt. Also meine Tante hat damals in einer Gewaltbeziehung gelebt und das war für uns als Familie nicht wirklich ersichtlich. Also es hat hier und da vielleicht kleine Anzeichen gegeben, aber sie hat sich niemandem geöffnet und deswegen war es auch ganz, ganz schwer, ihr zur Seite zu stehen und Hilfe zu geben. Ich selbst war noch eine ganz junge Frau, also ich war Anfang der 20er, ich war sogar 19 noch und leider ist es wirklich passiert, dass das ein ganz, ganz schwerer Gewalttäter war, der schon anderen Frauen sehr schwere Gewalt angetan hat. Der hatte andere Verfahren offen, wo er Frauen auch fast getötet hatte, die sich aber befreien konnten. Und leider ist es in dem Fall dazu gekommen, dass er sie tatsächlich getötet hat. Und das auf eine sehr brutale Art und Weise, also mit einer Schrotflinte. Das heißt, also man hat sie hinterher anhand ihres Zahnstatus identifiziert. Und das war sehr herber Einschnitt. Also ich glaube, dazu brauche ich nicht mehr sagen, als was das mit einer Familie macht und mit mir. Das glaube ich, da haben wir alle genug Fantasie.
Ist wahnsinnig grausam, sich das anzuhören. Sie reden da so, ja, so selbstbewusst drüber. Man merkt, dass Sie Kriminalkommissarin waren. Dass Stalking ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft ist, das zeigen schon allein die vielen Beratungsangebote, die es gibt. Hilfetelefone, Dienste wie die Malteser, der Weiße Ring und natürlich auch die Polizei. Was, Sandra Zegler, war das Besondere Ihres Hilfsangebots, der Agentur SOS Stalking? Welche Unterstützung konnten Sie, und ich sage konnten, weil Sie das seit diesem Jahr nicht mehr machen, aber wir wollen trotzdem drüber reden, welche Unterstützung konnten Sie Betroffenen anbieten?
Ja, also ich würde mal sagen, zum einen hat natürlich mein Erfahrungshintergrund das Angebot schon noch mal so ein bisschen besonders gemacht, weil ich ja zum einen aus der Kriminalitätsbekämpfung der Kriminalpolizei kam. Das heißt, ich habe natürlich auch so ein bisschen die Zusammenhänge verstanden, kriminalpsychologische Zusammenhänge, und wusste dann eben auch, wie die Strafverfolgung läuft und wie so die ganzen behördlichen Räder ineinander zahnen.
Das heißt, Sie haben immer auch zur Anzeige geraten?
Nicht immer, nicht in jedem Fall. Und genau da kommt natürlich auch so ein bisschen meine Expertise ins Spiel, weil ich eben auch gesehen habe, dass manchmal tatsächlich eine Strafanzeige auch verschärfen kann. Nämlich auf kriminalpsychologischer Ebene kann manchmal die Strafanzeige verschärfen. Und deswegen haben wir vor allem immer erstmal wirklich den ganzen Fall eingeschätzt und haben uns vor allem die Kriminalpsychologie angeschaut. Und das, würde ich sagen, ist dann eben doch nochmal was anderes gewesen, dass wir eben nicht, so wie ich es früher bei der Kripo gemacht hatte, einen Fall hatte, drei Maßnahmen, und jeder einzelne Fall wurde mit genau den drei Maßnahmen gleich behandelt. Musste ja auch so sein vom Gesetz her. Hier bei SOS Stalking hatten wir jetzt die Möglichkeit, erstmal wirklich eine komplette Analyse zu machen, uns genau den Fallverlauf anzuschauen, uns genau die Gefahrensituation anzuschauen und das Täterprofil. Und wenn wir das alles wussten, dann haben wir wirklich eine Strategie entwickelt, die auf lange Sicht das Stalking dann beenden sollte.
Haben Sie vor allem Opfer beraten oder auch TäterInnen?
Opfer. Ich habe mich ganz bewusst für die Opfer entschieden, weil ich bei der Kripo so unendlich viel Leid gesehen habe, dass ich gemerkt habe, ich bin auf der Seite der Opfer und ich bin parteiisch. Also ich bin in meiner Position einfach nicht empathisch und verständnisvoll genug, um die Sicht der Täter zu verstehen. Und ich hatte auch keinen Impuls, den Tätern zu helfen. Ich halte sehr viel von Täterarbeit und bin auch allen Psychologen, Psychologinnen sehr, sehr dankbar, die es tun. Aber ich habe einfach für mich ganz persönlich festgestellt, ich kann es nicht. Deswegen habe ich mich ganz klar auf die Seite der Opfer gestellt, und das ist bis heute so.
An welchem Punkt waren denn die Betroffenen, wenn sie zu Ihnen in die Beratung gekommen sind, die Sie ja bezahlen mussten?
Ja, sehr unterschiedlich war das, aber überwiegend war es tatsächlich so, dass die meisten Frauen zu mir gekommen sind, wenn schon sehr, sehr viel passiert ist, wenn schon lange Gerichtsverfahren gelaufen sind, wenn schon viel Schaden auch angerichtet war und sie wirklich am Ende, total am Ende mit ihrem Latein waren und gesagt haben, ich habe jetzt wirklich alles ausgeschöpft, was es irgendwie gibt oder was irgendwie geht, und jetzt weiß ich wirklich nicht mehr weiter. Und dann haben wir uns hingesetzt und da auch nochmal ganz neu den Fall aufgerollt und geschaut, wo man an welchen Stellen eben auch nochmal anpacken kann, vor allem eben auch sehr kreativ werden kann. Das eröffnet einem ja das Spektrum der Kriminalpsychologie. Es gab aber auch viele Frauen, die eine oder andere, die dann sehr am Anfang kamen und das Gefühl hatte, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das jetzt schon Stalking ist oder ob es dahin übergehen könnte. Und das war natürlich super, weil gerade da, wo sich noch entscheidet, ob es in Stalking übergeht oder nicht, da kann man natürlich sehr schnell und sehr effektiv eingreifen, damit sogar das Schlimmste abgewendet werden kann.
Was sind denn Vorformen von Stalking? Wo sollte man hellhörig werden oder wachsam?
Ja, jede Form der toxischen Beziehung. Wenn wir heute ins Internet schauen, vor allem auf Social Media, und toxische Beziehungen, Narzissmus und so weiter eingeben, dann finden wir ganz, ganz, ganz viel mittlerweile darüber, was total gut ist. Weil das kann entweder schon, also wirklich die Vorform von Stalking sein, oder wir können vielleicht schon mittendrin sein und es noch gar nicht bemerken. Also alles, was ambivalent ist, was mit Erniedrigung, was mit Entwertung zu tun hat, mit Liebesentzug, mit ich erkenne deine Wahrnehmung nicht an, sondern meine ist richtig und du erzählst hier komische Sachen. Also alles, was irgendwie wirklich in diesen ungesunden Bereich reingeht, jenseits dessen, was mit Empathie zu tun hat, mit Wohlwollen, mit gemeinsamer Harmonie und mit wir wollen Konflikte miteinander lösen. Jenseits dessen, wenn wir da merken, das ist ambivalent und ich fühle mich zunehmend schlecht in meiner Partnerschaft und ich fühle mich immer mehr schuldig und ich habe immer mehr Schamgefühle. Das sind sichere Zeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt.
Ja, und das auch öffentlich zu machen, ne? Also im Umfeld zu erzählen, ist wahrscheinlich wichtig, aber auch sehr schambehaftet.
Absolut, absolut. Das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, weil wenn ich mich für irgendwas schäme, dann gehe ich natürlich sehr schwer nur nach außen und spreche nur sehr schwer darüber. Und das erklärt auch, warum so viele Frauen sich auch isolieren lassen in toxischen und aber auch in Gewaltbeziehungen, weil sie sich so sehr schämen, trauen sie sich einfach gar nicht, selbst der besten Freundin davon zu berichten und verbergen das ja nach außen, auch gegenüber Nachbarn und so weiter. Und auch ich als Polizistin war viel bei Frauen, wo einfach die Nachbarn angezeigt hatten, dass es wirklich massive Übergriffe gegeben hat. Und selbst mir gegenüber haben die Frauen dann gesagt, nee, das stimmt alles nicht und haben den Täter gedeckt. Und der einzige Grund können wirklich nur Schamgefühle sein, dass das so tief gegangen ist, dass sie sich eben das nicht getraut haben.
Und genau und Angst. Da. Und Angst.
Und Angst, ganz genau. Und Angst.
Im Frühjahr hat SOS Stalking die Einzelfallberatung eingestellt. Warum?
Ja, auch eine sehr gute Frage. Also zum einen ist es so, ich habe ja 8 Jahre lang jetzt mit SOS Stalking sehr intensiv Stalking-Fälle begleitet und eben auch gelöst. Und zum anderen hatte ich ja im Vorfeld davor 14 Jahre Kriminalpolizei hinter mir mit überwiegend auch wirklich sehr schweren Gewaltdelikten. Also ich habe jetzt dann nach mehr als 20 Jahren Kriminalitätsbekämpfung habe ich irgendwann auch gemerkt, wow, auch bei mir sind die Energien begrenzt und irgendwann muss man einfach sagen, wie es ist. Es macht einfach was. Das macht was mit der Seele.
Was hat es mit Ihnen gemacht? Was war der Punkt, wo Sie gemerkt haben, ich kann das nicht mehr machen?
Ja, das war im letzten Jahr. Genau im letzten Sommer, als ich gemerkt habe, wow, bei mir sind ganz viele Energien sehr tief und ich kann mittlerweile mich kaum noch aufraffen, irgendwie dieser ganzen Arbeit nachzugehen, weil einfach meine Energien wirklich ganz schön in den Keller gegangen sind. Und da habe ich tatsächlich auch gemerkt, also ich muss da jetzt einfach auch mal mir das alles nochmal anschauen und wirklich auch eine komplette Inventur für mich in meinem ganzen Leben machen. Weil es ist natürlich auch keiner Frau gedient, wenn ich selber keine Energien mehr habe. Und da ist mir dann eben auch aufgefallen, mehr als 20 Jahre Kriminalitätsbekämpfung, das heißt immer auch den Fokus auf Hass, Gewalt, Brutalität. Also das hat mir wirklich einfach irgendwann nicht mehr gut getan. Und der andere Aspekt, der mir aber auch die ganzen Jahre über schon einfach immer auch ein sehr großer Antrieb war, schon bei der Kripo, als es mir aufgefallen ist, dann eben mit SOS Stalking, dass ich einfach gemerkt habe, ich möchte vor allem eben auch gesellschaftlich was bewegen. Ich möchte eben nicht immer nur im Einzelfall der einzelnen Frauen helfen. Und ich weiß, ich konnte wirklich einen sehr großen Unterschied im Leben jeder einzelnen Frau machen. Das waren dann einfach auch wirklich die Rückmeldungen. Aber ich wollte einfach auch im Leben von allen Frauen einen Unterschied machen, dass es einfach gar nicht erst mehr dazu kommt und dass wir vor allem in Deutschland auch strukturell die Themen ändern und so angehen, dass die Frauen einfach geschützt sind. Und das war, gerade als ich dann meine Inventur gemacht habe, meine ganz persönliche, habe ich festgestellt, okay, ich habe ganz viel Energien reingegeben und habe vielen, vielen Frauen helfen können. Aber es hat sich gesellschaftlich rein gar nichts verändert oder nahezu nichts. Also Step by Step hat sich ja was verändert und es sind ja auch Schritte in die richtige Richtung gegangen worden. Aber rein faktisch ist es immer noch eine Frau, die heute wirklich massiv bedroht wird von ihrem Ex-Mann. Die kann übermorgen immer noch tot sein, weil es in Deutschland keine Strukturen und keine Systeme gibt, die das wirklich effektiv verhindern. Und das war auch einer der Gründe zu sagen, okay, dann höre ich jetzt mit der Einzelfallberatung auf und die Energien, die dann frei geworden sind, die gehen dann woanders hin.
Sandra Zegler hätte auch Juristin werden können oder Psychologin, aber ihr Weg führte ja zunächst zur Polizei. Sandra Zegler ist Jahrgang 1979, geboren in Dresden, doch die meiste Zeit ihres Lebens hat sie in Berlin gelebt. Warum, Frau Zegler, haben Sie sich nach der Schule eigentlich für die Laufbahn bei der Polizei entschieden?
Ja, das waren zum Teil sehr persönliche Gründe und zum Teil natürlich auch inhaltliche Gründe. Also ich habe ja damals meinen Sohn sehr früh bekommen. Also ich war wirklich 19, als ich meinen Sohn bekommen habe. Und das hat mich natürlich auch nochmal vor eine ganz andere Lebenssituation gestellt mit neuen sagen wir mal, Perspektiven und Aussichten. Und ich habe damals eben schon immer, auch während ich Abitur gemacht habe, gespürt, naja, ich interessiere mich sehr für juristische Zusammenhänge. Mich interessiert das einfach total zu verstehen, wie unser Rechtssystem funktioniert, wie das aufeinander aufgebaut ist und was da einfach so die Hintergründe sind. Und zum anderen habe ich aber auch gemerkt, alles, was mit Psychologie zu tun hat, das sauge ich auf. Ich bin so interessiert daran zu verstehen, warum sind Menschen, wie sie sind? Was brauchen wir? Wo wird's pathologisch? Warum wird's pathologisch? Und so weiter. Und die Kripo war für mich dann tatsächlich perfekt, weil das einfach alles abgedeckt hat, weil ich da mich auf jeden Fall ja auf die juristische Seite einlassen konnte im Sinne von Verfassungsrecht, StPO, Strafrecht und so weiter. Das war ja alles Teil des Studiums. Und gleichzeitig aber natürlich auch ganz viel kriminalpsychologische Zusammenhänge. Kriminologie, Kriminalistik, Phänomenologie. Also das alles, was eben dann auch wirklich dazu führt, dass Menschen kriminell werden und vor allem auch die Idee, wie bekommen wir Menschen aus der Kriminalität auch wieder raus und wie können wir eine Gesellschaft gestalten, in der einfach weniger Kriminalität herrscht. Das hat mich wahnsinnig interessiert.
Sie haben sich mit Autodiebstählen befasst, mit Betrugsfällen, Einbrüchen, Raub, Sexualdelikten, schließlich Mordkommission. Warum haben Sie sich denn am Ende für ein Kommissariat entschieden, das vor allem bei schwerer Gewalt ermittelt, also Messerstechereien, Schießereien, Mord?
Ja, sehr, sehr gute Frage. Das hat natürlich viele Gründe. Zum einen, dass ich einfach für andere Deliktsfelder vielleicht nicht so wahnsinnig geeignet war. Also gerade im Bereich der Kfz-Diebstähle, also mich interessieren Autos bis heute auch nicht so besonders und erst recht auch die ganzen technischen Zusammenhänge nicht. Und als ich damals mein Kommissariat verlassen habe, hat mir mein damaliger Chef gesagt, naja, also ein Autodieb wirst du nicht. Und da hat er definitiv recht. Von daher, also andere Deliktsfelder haben mir einfach eh nicht so gelegen und im technischen Bereich und so weiter, da kenne ich mich nicht so gut aus. Und ja, die Gewaltdelikte, die haben mich schon irgendwie immer auch angezogen. Also ich war ja für ein paar Wochen auch bei der Mordkommission, habe dort hospitiert, habe zwar festgestellt, wow, das ist sehr, sehr hart, eine sehr starke psychische Belastung, sich das anzugucken, wenn Menschen eigentlich das Schlimmste passiert, was wir uns nur vorstellen können, nämlich Mord. Und auf der anderen Seite hat es mich eben doch immer wieder so angezogen und ganz offensichtlich habe ich ja da auch meine Fähigkeiten gut ausleben können.
Ja, aber Sie hatten und haben ein Kind, also haben Sie gerade beschrieben, das war damals sehr klein. Wie haben Sie dem vermittelt, Ihrem Sohn, dass Sie sich ständig mit Mord und Totschlag beschäftigen, also mit allem, was man von Kindern eigentlich fernhalten will?
Ja. Das war auch nicht immer ganz einfach, weil mein Sohn schon sehr, sehr neugierig und interessiert war. Und oh Wunder, er ist heute auch bei der Polizei.
Ah, ja.
Und das auch mit Leib und Seele, also voll leidenschaftlich dabei. Und naja, ich habe es natürlich versucht, irgendwie kindgerecht zu machen. Also als er noch sehr klein war, habe ich ihm natürlich überwiegend nichts erzählt und habe dann Step by Step kindgerecht ihm eben auch mal gesagt, dass ich eben zur Arbeit gehe, um böse Menschen zu bestrafen oder dafür zu sorgen, dass die bösen Menschen nicht weiterhin böse sein können und um andere zu schützen. Und ja, als er dann älter geworden ist, konnten wir dann schon natürlich auch über viele Details sprechen. Und das tun wir auch heute, dass wir ja viele Details auch austauschen und das, ja, irgendwie, klar, es hat ihn natürlich auch geprägt. Mhm. Das würde ich schon sagen.
Sie haben 2014 bei der Polizei aufgehört, wohl weil es keine Aufstiegsmöglichkeiten gab. Was hätten Sie denn dort gern noch gemacht?
Rückblickend gesehen eigentlich gar nichts. Ich bin total froh, dass sich alles genauso entwickelt hat, wie sich es entwickelt hat. Aber damals habe ich mir natürlich gewünscht, auch befördert zu werden. Also den nächsthöheren Dienstgrad zu bekommen oder vor allem eben auch mich inhaltlich nochmal in anderen Sachgebieten auszuleben, die eben jenseits der Kriminalitätsbekämpfung sind und der Ermittlungen, sondern dass man vielleicht auch mal in einer Stabsdienststelle für den Opferschutz oder für Pressearbeit oder sowas alles hätte arbeiten können. Und das hat alles nicht funktioniert. Alles nicht.
Lag das an den Vorgesetzten, die Sie nicht weiter fördern oder im BIF fördern wollten oder woran?
Sowohl als auch. Also ich hatte schon immer ein ganz gutes Verhältnis zu meinen Vorgesetzten, aber sicherlich lag es an deren Willen oder auch nicht, aber überwiegend lag es wirklich an der Haushaltslage. Also damals, als ich damals studiert hatte, war es wirklich im Gespräch, dass wir nach unserem Studium alle auf der Straße sind. Und das hat es ja bei der Kriminalpolizei, gerade bei so einem Beamtenverhältnis, noch nie gegeben. Und da wurde alles weggespart, was irgendwie nur ging. Und dann sind wir ja auch eingestellt worden als Angestellte, was überhaupt nicht ging. Wir hatten nur ein Dreiviertelgehalt, überhaupt keine richtigen Eingriffsrechte. Also das war politisch gesehen ganz schlimm. Und das hat sich auch durch meine Laufbahn durchgezogen, dass irgendwie die Haushaltslage immer so schlecht war, dass ich immer die Antwort bekommen habe, nee, sorry, also in den nächsten 20 Jahren ist hier keine Beförderung drin. Und das hat mich natürlich wahnsinnig demotiviert.
Und da haben Sie einen Schlussstrich gezogen.
Ja. Ja, das hatte diese Gründe. Also das war natürlich eine Frustration, die mich dann eben auch so an meiner Identifikation mit dem Beruf hat zweifeln lassen. Aber mir ist eben gleichzeitig während meiner Ermittlungen eben das Thema Stalking sehr nahe gekommen. Und zwar das Thema Stalking in Kombination zum Thema, ja, Tötungsdelikte. Mhm. Und da sind mir immer mehr Lichter aufgegangen, wo ich dachte, wow, das Thema, das darf eigentlich nochmal auf einer ganz anderen Ebene gelöst werden.
Weil es eben mitten in der Gesellschaft stattfindet. Wie viele Menschen sind überhaupt von Stalking betroffen? Und sind das die Opfer vor allem Frauen?
Ja. Überwiegend, wir können sagen, es ist so relativ konstant, seit es den Stalking-Paragraphen gibt, werden ja auch Zahlen erhoben, wie viele Menschen von Stalking betroffen sind. Im Hellfeld, also alle Zahlen, die wir kennen, sprechen wir davon so ungefähr 19.000 bis 20.000 im Jahr. Und das zieht sich so über die ganzen Jahre durch. Mal natürlich mit Abweichungen, mal geht es nach oben, mal nach unten, aber so im Schnitt sind es 20.000. Im Dunkelfeld können wir sogar mit 600.000 bis 800.000 Betroffenen im Jahr in Deutschland rechnen.
Und die Opfer sind überwiegend Frauen? Wie ist da das Verhältnis?
Ja, Frauen, Betroffene von Stalking sind überwiegend Frauen, 80%. Und Männer entsprechend dann die 20%.
Ob als Kommissarin oder Stalking-Beraterin, Sandra Ziegler hat die meiste Zeit ihres Berufslebens gegen männliche Gewalt gekämpft. Parallel hat sie sich in der Berliner CDU engagiert, hat 2016 auch für den Bezirk Mitte bei der Berlin-Wahl kandidiert. Auch hier hat sie sich aus der aktiven Arbeit zurückgezogen. Ihr neuer Fokus ist das Empowerment, die Selbstermächtigung von Frauen. Sie nennt sich Female Leadership Coach. Eine Neuausrichtung. Frau Ziegler, was für Frauen sind denn jetzt Ihre Zielgruppe?
Ja, jetzt geht es tatsächlich darum, weniger die Dunkelheit zu bekämpfen und quasi auch die Kriminalität zu bekämpfen, sondern jetzt wirklich eher so diesen ganz anderen Blick zu haben im Sinne eines Paradigmenwechsels. Also wirklich jetzt tatsächlich das zu empowern, was einfach schon da ist. Und ja, jetzt geht es tatsächlich darum, vor allem im Bereich Business, wenn ich also in eine Sackgasse geraten bin, wenn ich nicht weiter weiß oder wenn ich vielleicht auch noch gar nicht richtig rausgefunden habe, wer bin ich eigentlich und was ist eigentlich meine Mission im Leben und wie kann ich das alles sogar in einer sehr schönen Art und Weise nach außen tragen, dass ich damit mit meinen Gaben und Geschenken, die ich in mir trage, sogar die Welt zu einem besseren Ort mache. Genau diese Frauen sind heute meine Kundinnen und das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Energie, die jetzt in mein Leben fließt. Zum anderen ist es aber tatsächlich auch so, dass ich hier natürlich auch nochmal einen sehr großen Unterschied im Leben dieser Frauen machen kann, weil ich finde, eine gute Karriere, finanzielle Unabhängigkeit und eine gute Sichtbarkeit, auch im Bereich des Berufes und ein guter Expertinnenstatus, das bereichert nicht nur die Welt, sondern das macht natürlich auch für die Frauen den Unterschied in ihrem Leben. Es macht einfach einen Unterschied, ob ich viel oder wenig Geld habe und ob ich erfolgreich bin oder nicht und ob ich mich ausleben kann. Und entsprechend macht es natürlich auch die Frauen viel sicherer.
Klingt nach einem sehr viel positiveren Arbeitsumfeld.
Oh ja, absolut.
Auf Ihrer Website, da schreiben Sie, Leadership fängt damit an, wie wir unser eigenes Leben führen. Das können wir kopflastig und verurteilend tun, toxisch männlich oder aber weich und integrierend, weiblich feminin. Ist das nicht die klassische Reproduktion der Stereotype von Männern und Frauen?
Ja, im Grunde ja. Und nichtsdestotrotz habe ich mich ganz klar dafür entschieden, es einfach auch so zu benennen, weil es einfach immer noch Tatsachen sind. Es sind einfach immer noch Tatsachen, dass Jungs und Mädchen wirklich mit anderen Erwartungshaltungen aufwachsen, unterschiedlich auch wirklich sozialisiert werden und wir immer noch, wenn wir auch wirklich im Bereich der Paarbeziehungen unterwegs sind oder uns die anschauen, ist es wirklich immer noch so, dass wir alte klassische Rollenbilder wirklich in uns drin haben, ob wir wollen oder nicht, in einem tiefen, kollektiven Unterbewusstsein sogar. Und ich finde, das eine ist es zu benennen und das andere, vor allem aber auch, das weibliche Prinzip jetzt wirklich zu betonen. Und damit meine ich nicht nur Frauen, ich meine damit auch Männer, weil uns allen auch was verloren geht, wenn wir überwiegend die Welt rational betrachten, wenn wir sie jetzt vermessen und strukturieren und ganz viel ja bauen und am Ende sogar ins toxische Prinzip abgleiten, weil uns nämlich das Weibliche fehlt. Und stattdessen ist es einfach auch Zeit, viel mehr ins Weibliche zu kommen, ins wirklich fließen lassen, ins Spüren und wirklich auch in die echte menschliche Bindung. Und ja.
Vor kurzem haben Sie ein Buch geschrieben unter dem Titel New Female Leadership, was wir von Angela Merkel und anderen Frauen lernen können. Co-Autor, ich habe mich gewundert, ist der nicht unumstrittene Ex-General Erich Fahrt. Er war viele Jahre militärpolitischer Berater von Angela Merkel, ist zuletzt sehr in die Kritik geraten mit seinen Einschätzungen, Kritiker sagen Fehleinschätzungen des Ukraine-Krieges. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit, Frau Zegler?
Ja, wir haben uns vor 2 Jahren tatsächlich bei einem Dreh getroffen, Celebrity Hunted. Und wir haben dort einfach wahnsinnig viele Gespräche miteinander geführt und festgestellt, dass wir tatsächlich im Bereich genau dieser Geschlechterrollen und im Bereich der Fragestellung, was ist eigentlich mit Frauen, was ist eigentlich gute Führung, was macht das eigentlich aus und vor allem, wie können wir in den ganzen Führungsetagen, wie kann da einfach viel mehr Menschlichkeit und Weibliches auch Einzug halten, im Sinne von, dass es einfach alles viel gesünder und am Ende natürlich auch produktiver läuft. Da hatten wir wahnsinnig viele Gespräche und ich habe festgestellt, dass wir beide in dem Punkt sehr auf einer Wellenlänge sind. Und das hat sich dann auch während des Buches während unseres gemeinsamen Projektes sehr bestätigt. Also alles, was wir gemeinsam inhaltlich erarbeitet haben, da stehe ich voll dahinter.
Erich Fahrt gehört zu den Warnern vor zu viel Waffenlieferungen an die Ukraine. Er plädiert dafür im Buch, Zitat, dass man sich empathisch auch in den Aggressor hineinversetzt. Warum bekommt seine durchaus umstrittene Haltung zum Ukraine-Krieg jetzt aber in einem Buch unter der Überschrift New Female Leadership so viel Raum?
Ja, zum einen tatsächlich auch, weil es einfach wirklich so eine große Dimension hat. Also ich muss schon ganz ehrlich sagen, also für mich ganz persönlich war es einfach ein unglaublicher Schock. Ich kann bis heute nicht glauben, dass es diesen Krieg gibt, direkt vor unserer Haustür. Und das ist für uns beide auch ein sehr großer Schock. Und jetzt kann man von seiner Einschätzung halten, was man möchte. Aber das, was definitiv der Wahrheit entspricht, und vor allem eben auch meiner Wahrheit, ist, dass wenn wir uns diesen ganzen Krieg anschauen, das ist die Ausgeburt, also die Eskalation der toxischen Männlichkeit. Und das, was wir eigentlich brauchen, ist wirklich der weibliche Ansatz. Und der geht in den Bereich der Diplomatie. Und der geht natürlich auch darüber, sich zu fragen, okay, auch wenn es jetzt bei dem Aggressor darum geht, dass das natürlich auf einer menschlichen und einer moralischen Ebene überhaupt nicht akzeptabel ist und überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Aber wenn wir Lösungen finden wollen, müssen wir wissen, aus welchen Beweggründen heraus er sich verhält. Und genau das gleiche Prinzip habe ich bei der Kripo angewendet. Wenn ich einen Täter überführen wollte, musste ich mir seine Brille aufsetzen. Da geht es nicht um mein Leben und um meine moralische Bewertung, sondern da ging es darum, was hat den Täter dazu bewegt? Was ist seine Motivation? Und was entspricht seinem Wertesystem? Und wie geht er vor? Und erst wenn ich das verstanden habe, kann ich eine wirklich effektive Gegenstrategie entwickeln. Und das habe ich bei der Kripo so gemacht. Und genau dieses Prinzip wendet Erich Fahrt im Bereich der Kriegseinschätzung an. Und von daher diese Struktur und diese Denkweise, die dahinter steht, also die kann ich zu 100% teilen.
Die Meinung von Sandra Zegler. Ich möchte zum Schluss nochmal auf das Thema Stalking zurückkommen. Erst seit 2007 ist das überhaupt ein Straftatbestand. 2017 dann wurde der sogenannte Nachstellungsparagraf verschärft. Da war Sandra Zegler auch als Stalking-Expertin beteiligt. Sie halten diese Verschärfung, Frau Zegler, ja noch immer nicht für ausreichend. Was müsste denn noch verbessert werden?
Ja, dafür, um zu verstehen, was verbessert werden kann auf einer gesellschaftlichen Ebene in Deutschland, muss man verstehen, dass im Grunde die die Strafverfolgung von Stalking nur ein ganz mini kleiner Baustein ist. Und es liegt in der Natur der Sache, dass das zumindest aktuell höchst unwirksam ist. Also wir sprechen in Deutschland davon, dass wir eine Verurteilungsrate allein wegen Stalking unter 10% haben. Das heißt also in mehr als 90% aller Fälle werden die Fälle eingestellt und werden niemals zu einer Verurteilung führen. Und der Hintergrund ist der, dass wir einfach sehr häufig erstmal von psychischer Gewalt sprechen. Und psychische Gewalt ist fluide. Das ist nicht das blaue Auge, was wir sehen können, oder das gebrochene Bein, wo wir sagen, na klar, ist doch klar, dass jemand eingewirkt hat und dass es den Körper verletzt hat. Das, was es mit der Seele macht, diese Schäden, die können wir nicht sehen und die können wir nicht ablesen. Und es ist fluide.
Das heißt, sowas, was Sie bei SOS Stalking gemacht haben an Beratung, so etwas müsste staatlich institutionalisiert werden?
Entweder das, vor allem müssen wir aber auch viel mehr Akteure an einen Tisch holen und wir müssen gesamtgesellschaftlich an diese ganze Sache ran, und zwar strukturell. Und das ist eben eine meiner Ideen, jetzt langfristig tatsächlich eine Stiftung oder irgendeine gemeinnützige Organisation zu gründen und die Kräfte und Kapazitäten, die jetzt frei geworden sind, weil ich keine Einzelfälle mehr bearbeite, das jetzt wirklich strukturiert in Deutschland auf die Strecke zu bringen. Wir brauchen zum einen viel mehr Forschung. Wir müssen überhaupt erstmal wissen, was ist wirklich hilfreich, was ist wirklich effektiv. Wir müssen unbedingt wissen, was macht das wirklich genau mit den Opfern und welche Heilungsmethoden brauchen sie nach Stalking. Und wir brauchen unbedingt ganz viele Akteure an einem Tisch, sowohl von der Polizei, sowohl von der Gerichts, von der Jugendhilfe und genauso eben auch von in der ganzen Politik. Also da müssen ganz viele Räder müssen zusammen spielen, und es ist möglich, wenn viele Akteure an einem Tisch sitzen und beispielsweise in Arbeitsgruppen zusammenarbeiten, ist es möglich, für ganz Deutschland Konzepte zu stricken, die am Ende wirklich hilfreich sind. Wir kennen diese Konzepte noch nicht und es gibt sie auch auf der Welt noch nicht.
Aber Sandra Ziegler, sicher. Ehemalige Kriminalkommissarin und Stalking-Expertin, heute Coach für Female Leadership. Ich danke Ihnen, Frau Ziegler, für dieses Gespräch.
Sehr gern. Ich danke auch.